Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Radioshow. Heute haben wir eine Blickpunkt-Wahrheitsshow mit einem Fokus auf Tunguska, Psychopathie und das Ende der Welt. Und genau, mit dabei sind der Phil,
Hallo.
die Maria
Hallo.
und ich als Jörg. Hallo. Okay, ja, wir haben heute vor, über Tunguska zu sprechen. Wenn jemand dieser Name vollkommen unbekannt ist, was ist das? Das ist ein Ereignis aus in der Nacht vom 30.06. zum 1.07.1908. Das heißt ja schon, ja, eine ziemlich lange Zeit zurück. Und da kam es zu einem, kann man eigentlich sagen, es ist ein, war ein Komet oder Asteroid?
Also man weiß es nicht genau, weil das Objekt, das dieses Ereignis ausgelöst hat, anscheinend über der Erde explodiert ist. Also es kann ein Komet oder auch ein Meteorit gewesen sein, aber wie Pierre Lescotron in seinem Buch Erdveränderung und die Mensch-Kosmos-Verbindung schreibt, ist eben der Unterschied zwischen Kometen und Meteoriten eben nicht wirklich gegeben, sondern es ist eigentlich nur ein Unterschied in der Ladung, elektrischen Ladung dieser Objekte. Also es kann beides gewesen sein.
Okay, also wenn wir sagen, es war ein Himmelskörper, der vom Himmel herabstürzte, sind wir irgendwo auf jeden Fall richtig.
Ja, genau.
Okay, und der hat halt zur damaligen Zeit schon 1908 hat in, ja, viel angerichtet. Und dazu würde ich gerne mal eine kurze Zeugenaussage vorlesen. Oder was halt, nicht direkt eine Zeugenaussage, sondern halt von Berichte, was halt nach diesem 1. Juli halt so in den damaligen Medien zu lesen war oder was über was geschrieben wurde. Die ersten Nachrichten eines merkwürdigen Leuchtens im Himmel kamen von ganz Europa. Londoner waren kurz nach Mitternacht des 1. Juli 1908 verwundert, als sie ein rosa Leuchten am Nachthimmel der Hauptstadt sahen. Leute, die schon zu Bett waren, wachten auf, verwirrt von dem eigenartigen rosa Lichtschein, der in ihr Schlafzimmer eindrang. Der gleiche rötliche Schimmer wurde auch von Belgien berichtet. Der Himmel über Deutschland wurde merkwürdigerweise als leuchtendes Grün bezeichnet, während der Himmel über Schottland als unglaublich intensiv weiß leuchtend beschrieben wurde. Was die Fauna glauben ließ, es sei schon morgen. Die Vögel fingen zu singen an und die Hähne krähten um 2 Uhr morgens. Der Himmel über Moskau war so hell, dass man auf der Straße ohne Blitzlicht fotografieren konnte. Ein Kapitän auf einem Schiff auf der Wolga sagte, er könnte in dieser fremdartigen himmlischen Beleuchtung andere Schiffe, die 2 Meilen entfernt waren, klar sehen. Ein Golfspiel in England ging in dieser nächtlichen Beleuchtung bis 4 Uhr morgens. Und in der folgenden Woche wurde die Times of London mit Leserbriefen von ganz England überflutet, die alle von dem falschen Morgenrot berichteten. Eine Frau in Huntington schrieb, dass sie bei diesem rosigen Licht in ihrem Schlafzimmer ein Buch lesen konnte. Es gab hunderte von Briefen in den folgenden Wochen von Leuten, die identische Umstände dieser Lichterscheinung berichteten. Also, das heißt, ja, er hat wirklich die Nacht zum Tag gemacht, dieser Himmelskörper, der vom 30. Juni zum 1. Juli 1908 über der Erde niedergang. Genau, Tunguska. Genau. Wie ging es dann weiter bei Tunguska? Das Problem, glaube ich, zur damaligen Zeit war, erstens, Tunguska liegt irgendwo in Mitte von Sibirien. Man hatte damals, ich glaube 1908, noch keine Hubschrauber, noch keine großartigen Flugzeuge. Das heißt,
Ja.
es war so weit entlegen, dass man nicht sofort hinfahren konnte, sondern es war ein riesiger Aufwand, dort hinzukommen. Deswegen, er hat auch der damalige Entdecker, muss ich kurz nach dem Namen schauen,
Leonard Kulik.
Leonhard Kulik, genau, 1927, also sage und schreibe, über 21 Jahre später konnte er erst eine Exkursion zu dieser Stelle machen. Und das war auch zu damaliger Zeit, ja, wie ich gerade sagte, hat ein riesiger Aufwand. Und ja, er hatte, glaube ich, auch mehrere Pferde verloren, wie ich gelesen habe, gerade durch die Kälte, weil, okay, Sibirien ist auch sehr kalt, selbst im März, ich glaube, im März ist er hingereist
Ja,
oder
im
auf
März.
Exkursion.
Ja.
Genau, und da sind halt auch viele Tiere mit ums Leben gekommen. Und ja, also hat eine ganze Weile gedauert,
Und
bis
was
er.
man hier vielleicht nochmal betonen sollte, ist, dass dieser Bericht, den du gerade erwähnt hast, eben aus Großbritannien kommt, also England, und das Ereignis, was damals stattgefunden hat, sich eben in Tunguska, also das ist die Region dort in Sibirien, also sehr weit entfernt in Russland befunden hat. Und dass eben in Großbritannien dieses Phänomen beobachtet wurde, dass eben die Nacht zum Tag wurde, viele Stunden danach. Und das war eben wieder wie er auch schreibt in dem Artikel, wo du jetzt gerade vorgelesen hast, ist halt nicht nur in Großbritannien der Fall gewesen, sondern in ganz Europa, auch in Deutschland. Und interessanterweise war das dann auch in verschiedenen Ländern ein bisschen anders. Also in Großbritannien war es vor allem so, dass eben die Nacht zum Tag wurde, dass eben bis 4 Uhr morgens die Leute Golf spielen konnten zum Beispiel. Und in Deutschland zum Beispiel, da war der Himmel, glaube ich, eher so rötlich-rosa gefärbt. Also so, dass es eben auch sehr viele Berichte in der Bevölkerung darüber gab und die Leute sich eben gewundert haben, was ist denn das überhaupt? Und zum damaligen Zeitpunkt, also 1908, wusste eigentlich niemand, einschließlich der Leute in Russland, was überhaupt geschehen war, weil dieses Ereignis eben in einer sehr, sehr abgelegenen Region der Erde stattgefunden hat. Also wahrscheinlich eine der abgelegensten Regionen der Welt. Und eine Region, wo halt auch ziemlich wenig Menschen, also nicht sehr dicht bevölkert war.
Ja, da sind halt einheimische Jäger, die dort halt jagen oder halt gelebt haben vorrangig, die halt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert. Und zwar sind die, gibt es Berichte halt, dass halt entweder bewusstlos wurden durch diese Schockwelle oder durch diesen riesen Knall, der geschehen ist. Ja. Und einer wurde sogar in die Luft geschleudert und flog in einen Baum und ist dann später an seine Verletzung erlegen.
Also. Das ist, glaube ich, der einzige Todesfall, der dort stattgefunden hat.
Ja, eben oder der bekannt wurde.
Der bekannt wurde, genau. Mhm. Was halt in dieser abgelegenen Region stattgefunden hat.
Genau, und was für eine Stärkekategorie sprechen wir hier? Also man nimmt an, es wurde halt dann später ermittelt, dass es 20 bis 30 Megatonnen war. Also ein Dutzend Wasserstoffbomben. Also ein Riesending
also,
oder eine Riesenexplosion.
Also ein Dutzend Wasserstoffbomben, also in der normalen Größenordnung sozusagen. Mhm. Es gibt ja auch Wasserstoffbomben, die viel stärkere Kraft entwickeln können. Aber so eine normale Wasserstoffbombe, also eine Atombombe, da hat es schon, wie viel hast du gesagt?
20 bis 30 Megatonnen. Ein Dutzend Wasserstoffbomben und 20 bis 30 Megatonnen.
Ja, also TNT. Also locker mal mehrere normale Atombomben war die Energiekraft dieses Objektes, das anscheinend über der Erde explodiert ist.
Genau. Und da, also es gibt halt auch Fotos dann von, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die direkt auch von Kulig sind, diese Aufnahmen.
Die sind, glaube ich, von Kulig. Ja.
Ich vermute mal, da sieht man halt, wie die Bäume wie Streichhölzer da liegen. Ich weiß nicht, die Leser, ich habe auch einige Fotos mit hochgeladen, die können da mal durchklicken, dann sehen sie das. Oder seht ihr das, besser gesagt? Und ja, wie gesagt, es schaut aus wie Streichhölzer, die nieder einfach umgeknickt wurden. Und wie gesagt, sind halt Bäume, die umgeknickt sind.
Ja. Und von diesen Jägern, wo du berichtet hast, die haben sich eben relativ nahe an dem Zentrum der Explosion aufgehalten und sind, glaube ich, in ihrem Zelten gewesen zu dem Zeitpunkt, als das geschehen ist. Und die sind halt durch diese Druckwelle, ich glaube, das sind 30 Meilen, glaube ich, waren die entfernt oder so.
30 Kilometer.
So oder 30 Kilometer, ja. Sowas in der Art. Und sind eben durch diese Druckwelle in ihren Zelten nach oben katapultiert worden. Also in die Luft geschleudert worden. 30 Kilometer entfernt. Also man kann sich vorstellen, was das für eine Explosion war.
Mhm. Ja, waren 30 Kilometer. Also das muss man sich wirklich mal, ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Und nicht nur das, sondern auch hunderte Kilometer entfernt wurden ähnliche Phänomene festgestellt. Also, dass Leute durch orkanartige, also eigentlich eher hurricaneartige Windböen in die Luft geschleudert wurden und ins Wasser katapultiert wurden zum Beispiel. Und dass eben auch Erdbeben, so eine Art von Erdbeben dadurch stattgefunden hat, dass viele hundert Kilometer weiter weg registriert wurde.
Mhm. Ja. Ja, genau, also sogar 900 Kilometer südlich der Explosion, also schon fast wirklich, also nah an 1000 Kilometer dran. Also
einmal hat von oben nach unten Deutschland durch, das sind ungefähr 900 Kilometer, um sich das mal ein bisschen vorzustellen.
Ja. Ah. Genau, ja, danke für diese Angabe, Phil.
Bitte.
Genau, da hat ein Seismograf, also wirklich nur 900 Kilometer entfernt, also ein starkes Erdbeben registriert. Das muss man sich so denken, dass der Seismograf steht in München. Die Erschütterung, die findet, sagen wir mal, zum Beispiel diese Sache hätte jetzt auf Sylt stattgefunden. Wenn das jetzt alles Landmasse, nehmen wir mal an, das wäre dann alles Landmasse gewesen, dann wäre diese Erschütterung dann wirklich durch ganz Deutschland gegangen und wäre dann halt ein starkes Erdbeben, 900 Kilometer südlich, also in München, sprich registriert worden.
Und man muss ja auch überlegen, dass das halt, wie wir es vorhin schon sagten, halt über ein Gebiet war, wo kaum Menschen waren. Man stellt sich mir vor, okay, London war damals jetzt noch nicht so riesig wie heute, aber es wäre jetzt über eine Großstadt explodiert, was da, wie viele Menschen da ums Leben gekommen wären.
Und um sich das noch ein bisschen besser auszumalen, gibt es auch solche Barometer-Messstationen, die gab es damals schon, die waren auch weltweit aktiv und die haben halt auch weltweit eben eine Druckveränderung festgestellt, genau zu dem Zeitpunkt, also auf der ganzen Welt.
Und man nimmt auch an, dass halt dieser Meteor oder Himmelskörper allgemein halt aus dem Taurid-Komplex stammt. Das heißt, es ist halt ein Kometenschwarm, könnte man sagen, den die Erde hat passiert und gleichzeitig natürlich auch der Schwarm, der uns passiert und dass davon ein größerer Komplex oder größeres Stück war, das, was die Erde dann getroffen hat. Und mir, die Erde durchläuft immer wieder solche Komplexe oder solche Wolken und der Taurid-Komplex ist einer davon.
Ja, das ist der Taurid-Meteorstrom und den durchläuft die Erde, also jedes Jahr um die gleiche Zeit, also um den 30. Juni herum, genau. Und genau zu der Zeit hat es eben stattgefunden.
Genau, und da gibt es halt ganz verschiedene. Und es wird halt auch vermutet, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Erde auch noch andere uns unbekannte Meteorströme durchläuft, weil das ganze Universum bewegt sich ja und bewegt sich halt nicht immer gleich, sondern dreht sich halt auch mit letztendlich. Und dadurch durchläuft man halt auch noch andere Ströme.
Genau.
Ja, das war in dem Zusammenhang auch ganz interessant, dass also kurz vor diesem Tscheljabinsk-Ereignis, also soll ein dänischer Astronom also Hinweise auf mehrere große Meteore erhalten haben, also die über Dänemark beobachtet worden sein.
Zu derselben Zeit?
Eine kurze Korrektur. Es war nicht Tscheljabinsk, sondern Tunguska, glaube ich, oder?
Ah,
Genau,
Mensch,
genau.
jetzt schmeiße ich schon wieder da die Orte
Zu
auseinander. Also Tscheljabinsk
Tscheljabinsk
ist,
kommen wir später,
ja,
aber
genau, Tunguska, aber es, ja,
genau, das war
es
ein.
ist, Entschuldigung, das fängt beides mit T an und ist beides, ja. Genau,
Ein
also wie auch
Russland.
immer, also es war über, also es war also kurz vor dem Tunguska-Ereignis, also wo diese Meteore also über Dänemark beobachtet worden
Ja, das würde
sein
ja dann
sollen.
genau in die Theorie passen, dass die Erde da diesen Schwarm durchlief und dann
Richtig,
halt
ja.
zufälligerweise, oder das ist genau die Frage, ob es wirklich zufällig war, dass dieser Meteor da
Soviel
eingeschlagen
ich
ist.
weiß, wurde auch Berechnungen durchgeführt zu diesem Einschlag, dass eben das wirklich vom Tauritstrom gekommen sein könnte, also von der Flugbahn her. Ja.
Genau, und was? Ich glaube, eine andere wichtige Frage ist, weil ich es gerade angesprochen hatte, dass es vielleicht doch kein Zufall war oder zumindest die Ereignisse danach. Weil, oder wenn man halt nach 1908 ist ja eigentlich, oder nicht eigentlich, da ist sehr viel in Europa passiert. Wir hatten zum einen den Ersten Weltkrieg gehabt, dann später auch die Russische Revolution. Und das alles halt innerhalb von mehr oder weniger kurzer Zeit, was halt ja da zusätzlich auf der Erde passiert ist.
Ja, und genau diese russische Revolution ist eben in diesem Zeitraum, hat die angefangen, 1908, und eben genau zu dem Zeitpunkt, als Kulik zum ersten Mal in die Gegend vorstoßen konnte und sich vor Ort anschauen konnte, was diese Explosion direkt vor Ort ausgelöst hat. Da gab es eben diese russische Revolution und das Land war eigentlich im Chaos der politischen Unruhen. Und Was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass diese Nachricht nicht so verbreitet wurde, wie sie eigentlich verbreitet hätte werden können zu der damaligen Zeit, weil eben politisch das Land in Aufruhr war.
Und auch die Meldung an sich, also das Ereignis an sich, wurde dann auch wieder ziemlich schnell vergessen. Es war halt ein paar Tage, war es halt ganz kurios gewesen und dann ist es halt wirklich wieder aus dem Gedächtnis verschwunden von vielen Menschen.
Ja,
Und
es ging.
zusätzlich natürlich dann auch mit diesen politischen Ereignissen
Ja.
zusammenhängend.
Also man muss sich einfach mal das Ausmaß dieser Explosion vorstellen und was geschehen wäre und wie unsere Geschichtsschreibung vielleicht anders verlaufen wäre, wenn dieser Meteor vielleicht nicht über so einem entlegenen Teil der Erde explodiert wäre, sondern über eine Großstadt zum Beispiel. Und ob die Leute es dann auch so schnell vergessen hätten, wie es dann passiert ist. Ich glaube, wenn man heute Tunguska erwähnt, die meisten Leute wissen nicht mal, was das ist, obwohl es so ein Riesenereignis war. Aber wenn das anders verlaufen wäre, dann hätten wir schon locker mal ein paar tausend Tote gehabt, mindestens.
Ja, also wenn man sich's bei Wikipedia durchliest, also ich habe mir mal einige Daten auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite angeschaut. Also selbst da, also wird die Sprengkraft dieses Ereignisses heruntergespielt. Zum Beispiel werden halt 10 bis 15 Megatonnen oder so angegeben.
Ja, das variiert extrem. Aber das liegt auch zum Teil daran, dass eben am Boden kein direkter Krater entdeckt werden konnte, weil eben dieser Meteor oder dieser Feuerball über der Erde explodiert ist. Das heißt, solche großen Dinger, die so viel Schaden anrichten können, die können auch gerne mal über der Erde explodieren und auf der Erde sieht man halt dann keine nennenswerten Rückstände von einem Krater zum Beispiel.
Ja, also man kann halt wirklich nur diese Sachen, die dann wirklich den Schaden anrichten, ist dann zum Beispiel sowas wie diese riesige Druckwelle,
Genau.
die erzeugt wird und die Hitze, die entsteht.
Es stellt natürlich auch die Frage, dass vielleicht viele, viele, nicht vielleicht, dass auch viele, viele andere Meteore in der Vergangenheit eingeschlagen sind und sehr, sehr viel Unheil auf der Erde angerichtet haben, wo man dann einfach keine Spuren findet, weil die eben in der Luft schon explodiert sind und dann keine direkten Spuren gibt. Und wenn natürlich da ein paar tausend Jahre vergehen, dann wächst natürlich das alles neu und
Ja.
man findet keine direkten Spuren oder Krater, wie man halt immer sucht. Und Krater sind natürlich der größte Hinweis, den man finden kann, dass da irgendwas eingeschlagen ist. Aber wenn es viele kleinere Körper waren, wie es der Autor von Cosmic Winter beschreibt, wie heißt er denn?
Klub, ist
Klub,
es
Viktor
Klub?
Klub. Genau, das ist halt die Gefahr halt sehr groß ist, dass viele kleine Körper einschlagen und dann findet man natürlich keine Spuren in diesem Sinne.
Und zumal leben wir gerade in einer Zeit, wo die Welt eben so miteinander verbunden ist durch das Internet, dass eben Nachrichten dieser Art auch besser verbreitet werden können, theoretisch, als zu den damaligen Zeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel ins Mittelalter zurückgeht oder ins Römische Reich, wenn da irgendwas geschehen ist in dieser Form, dann hat es wahrscheinlich nur regional Leute mitbekommen und der Rest der Welt hat überhaupt gar nichts davon mitbekommen und hat auch gar keinen Bezug gehabt und
Ja,
konnte auch nicht suchen nach dem, was wirklich passiert ist.
es konnte nur von wenigen Schreibkundigen festgehalten werden und ist dann in Archiven gelandet. Und ansonsten, ja, wer weiß, was da noch für weitere Berichte waren, also die untergegangen sind, doch in dieser Zeit, also wo alles nicht so vernetzt war, also lange nicht so, wie es heute der Fall ist.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Erde eben viel öfter solche Meteorströme durchläuft, in denen auch größere Brocken auf die Erde eintreffen, die ja vielleicht auch in der Luft explodieren und wir einfach nichts davon wissen.
Ja. Das ist genauso auch, wenn wir uns überlegen, es gibt ja noch diese Völker, die ja ganz abgeschieden leben, also von der, also generellen Zivilisation. Und wo auch irgendwas passieren könnte und es wird nicht, also rübergetragen, also es gelangt nicht zu uns.
Ja, da es ja zum Beispiel historisch gesehen hat, gibt es ja viele Beschreibungen. Ich glaube, in Australien wird es als eine Schlange bezeichnet, also eine bunte Schlange, was man durchaus, vielleicht hat es jetzt in der heutigen Tradition oder Geschichte von Aborigines eine andere Bedeutung, aber man könnte es durchaus schon rein interpretieren. Oder zum Beispiel der Drache oder die Drachen in China,
Ja,
letzten Endes.
das beschreibt eigentlich gut auch die Autorin Laura Knight Jerschig in ihren Büchern über die verborgene Geschichte der Welt, von denen wir jetzt eigentlich schon zwei Bände auf Deutsch haben. Also wer sich dafür interessiert, kann da vielleicht mal ein bisschen reinlesen und stellt dann vielleicht fest, dass eben unsere Geschichte, auch unsere jüngere Geschichte, sagen wir in den letzten 5000 Jahren, wahrscheinlich sehr oft durch eben solche Kometenereignisse gestört wurde.
Das beschreibt halt besonders den Autor, den ich vorhin schon mal genannt habe, Victor Kloop, in The Cosmic Winter. Ein sehr rares Buch, was man kaum auf Englisch bekommt oder sehr, sehr hohe Preise hat. Und er geht da halt genau darauf ein, dass eben diese ganzen Götter, die es halt damals gab, in Griechenland zum Beispiel, Mars und Mars und Venus war ich schon, zum Beispiel Mars, dass die
Zeus auch ganz stark.
Zeus, genau, dass die früher eigentlich Kometen waren, weil früher auch die Bedrohung durch Himmelskörper viel, viel größer war. Also die Menschen konnten fast jährlich beobachten, dass halt riesige Himmelskörper über den Himmel zogen und das verursachte natürlich Angst. Und irgendwann sind sie natürlich auch eingeschlagen. Aber das Problem ist, dass es halt dann scheinbar, nee, nicht scheinbar, dass es dann später ruhiger wurde und diese Riesenkörper halt dann langsam verschwunden sind. Und deswegen hat sich dann die Geschichte gewandelt und dann die Götter waren halt die Götter gewesen, ohne halt die Verbindung, dass es früher halt große Himmelskörper waren, wie zum Beispiel in Tscheljabinsk oder halt Tunguska.
Also wurden zum Teil konkrete Fakten wie Kometensichtungen, die vielleicht auch die Erde getroffen haben im Laufe der Zeit, wenn eben Dinge sich ein bisschen beruhigt haben über unseren Köpfen, eben zu Mythen verwandelt. Genau.
Und das ist ja heutzutage einfach auch der Fall. Also den erleben wir wirklich täglich, oder ja, den erleben wir wirklich täglich, dass es heutzutage angenommen wird, es gibt keine Gefahr aus dem All und wir Menschen brauchen uns keine Sorgen zu machen. Sondern wenn wir jetzt zum Beispiel den Klimawandel nehmen, da wird die Schuld uns Menschen in die Schuhe geschoben. Man darf halt kein Dieselfahrzeug mehr fahren oder es dort eine Begrenzung und da. Und wir sind für die Klimaerwärmung verantwortlich. Aber es wird einfach nicht der kosmische Faktor betrachtet, also auch der viel größere Raum, dass es einfach noch viel, viel mehr Gefahren gibt und dass die Erde etwas Unberechenbares ist und überhaupt der Kosmos etwas Unberechenbares ist. Und das macht natürlich auch Angst.
Und dass die Erde eben nicht isoliert vom Sonnensystem ist und auch nicht isoliert vom Rest des Universums, in dem
Nee.
sich eben viele Kometen, Asteroiden und Meteore befinden, die sich eben in unberechenbaren, teilweise unberechenbaren Flugbahnen befinden. Und viele dieser Objekte können wir auch mit unserer Technik einfach nicht beobachten, bis sie dann auf die Erde treffen, weil sie eben viele dieser Objekte schwarz, extrem schwarz sind und vor dem Hintergrund des Himmels eben nicht detektiert werden können.
Genau, das beschreibt halt auch Victor Kloop, dass einfach, ja, es sind schwarze Klumpen, die können einfach nicht gesehen werden. Oder sie sind halt so klein und eine riesige Masse, die man einfach nicht sieht. Und das ist ja auch zum Beispiel, was wir in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt erleben, dass halt wenige Stunden vorher ein neuer Asteroid entdeckt wurde, der die Erde streift, mehr oder weniger. Natürlich sind die Distanzen immer noch groß, wenn es halt zwischen Erde und Mond ist. Es ist immer noch ein großer Abstand, aber trotzdem ist es bemerkenswert, dass immer mehr solche Objekte gesichtet werden und wenige Tage zuvor oder wenige Stunden zuvor.
Genau, und nicht nur das, sondern es werden auch auf der Erde in den letzten Jahren exponentiell ansteigend immer mehr Sichtungen von Feuerbällen registriert. Teilweise haben wir das auch in dem Buch vom Pierre Lescotrois.
Ja, der Titel.
Erdveränderung
Erdveränderung und
und
die
die Mensch-Kosmos-Verbindung,
Mensch-Kosmos-Verbindung.
genau. das jetzt auch auf Deutsch gibt, ist das eben auch aufgeschlüsselt, dass eben in den letzten Jahren ein extremer Anstieg dieser Sichtungen stattgefunden hat,
Genau.
auf der ganzen Erde. Von eben Feuerbällen, die teilweise und auch immer öfters nicht nur die Nacht zum Tag macht, so, Tag macht, sondern eben den Tag noch heller macht, als er sowieso schon ist. Also, also wir sprechen hier teilweise nicht von irgendwelchen kleinen Mini-Meteoren, die man irgendwo ganz entfernt sieht, sondern das sind schon richtige Brummer, die da teilweise runterkommen, die ganze Region erleuchten. Und man hört da auch immer wieder und immer mehr Berichte darüber, dass eben solche Explosionsgeräusche stattfinden und sich die Leute nicht genau nicht sicher sind, was das denn genau ist. Und dann gibt es so Verschwörungstheorien zum Beispiel, dass eben Untergrundbasen, dass in Untergrundbasen irgendwas gebaut wird und das ist dann, dass die Explosion deswegen entsteht.
Oder dass irgendein Test verunglückt sei.
Oder es waren einfach Militärflugzeuge, die den Überschall überschritten haben.
Genau. Aber ich glaube, du hast auch ein Video dazu, aber da kommen wir vielleicht später
dazu. Kommen wir später dazu, ja.
Genau, wo man so eine Explosion von einem Meteor über den Köpfen von Menschen hören kann. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, was da viele Leute auf der Erde hören und warum sie dann darüber berichten und Angst haben.
Also es ist eine Gefahr, die nach wie vor existiert und die halt immer extremer wird. Was ich auch noch dazu sagen möchte, diese Statistiken, die es halt gibt, die sind halt von der American Meteor Society.
Also nicht nur von der American Meteor Society, es gibt noch andere Standorte, wie zum Beispiel in Japan, die registrieren aber auch denselben Trend.
Okay.
Und seit, ich glaube, 2004 ist dieser Trend dieser Sichtungen, die dann auch in auf dieser Seite jetzt, wenn wir jetzt mal bei der American Meteor Society bleiben, ist dieser Trend wirklich exponentiell angestiegen. Also das
ums Hundertfache mindestens,
kann man sagen. Ich glaube, am Anfang waren es, glaube ich, 300, 400 Sichtungen und jetzt sind wir ungefähr bei 3000 bis 4000 Sichtungen. Nur aber in diesem einen System, wo eben
das misst oder beobachtet.
Oder beobachten.
Man kann ja auch sagen, ja, heutzutage haben ja die Menschen alle Handys. Die können ja schnell ein Foto machen.
Genau. Und auf genau dieses Thema geht eben auch dieser Pierre Lescotrois in seinem Buch ein, das Sie lesen können, wenn Sie Lust drauf haben, dass es eben nicht dadurch zu erklären ist, dass eben mehr Leute Videokameras haben oder sich mehr Leute eben abends rausstellen und an den Himmel schauen zum Beispiel. Das kann einfach nicht dadurch erklärt werden. Und er beschreibt es auch ziemlich gut in seinem Buch, warum das nicht so sein kann.
Okay, also dieses Argument kann man streichen. Es liegt nicht an den an der Mehrzahl der Handynutzer heutzutage, dass es immer mehr steigt, sondern es sind tatsächlich Fakten, dass es ansteigt.
Ja.
Und man muss natürlich auch beachten, gerade über Sibirien, ich weiß nicht, ob Russland so ein System hat, bestimmt haben sie eins, weil wenn man überlegt, Russland hat eine riesige Landmasse und eine riesige Landmasse ist einfach nicht bewohnt, wie viel da vielleicht noch runtergeht. Also das wäre echt mal interessant, solche Zahlen zu wissen, was denn über Russland alles noch so passiert.
Also,
ja, also vom Meer, also ganz zu schweigen.
Ja.
Der Pierre Lescotrois hat das auch, glaube ich, mal grob hochgerechnet zum damaligen Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, weil die American Meteor Society die Statistiken, die daraus entnommen wurden, die beziehen sich eben nur auf Amerika.
Mhm.
Und wenn man die Daten vom damaligen Zeitpunkt einfach mal auf die gesamte Landmasse hochrechnet, dann sind es 1 Million Sichtungen gewesen zum damaligen Zeitpunkt, die berichtet wurden. Und wie viele wurden davon nicht dieser Stelle mitgeteilt, sozusagen?
Mhm. Natürlich sind diese Sichtungen sehr weit. Also wir haben es ja gerade in diesem Fall von Tunguska, das war über tausende Kilometer zu sehen, aber es war natürlich auch ein Riesenobjekt und wenn es auch kleinere sind, sieht man sie auch kilometerweit, also andere Länder teilweise, wenn in Europa was runterkommt.
Ja, aber diese neuerlichen Sichtungen, die sind teilweise auch schon ziemlich, ziemlich groß, also einige dieser Objekte sind eben so groß, dass eben über mehrere hundert Kilometer Leute davon berichten, wie eben das die gesamte Umgebung sich plötzlich deutlich heller wird als die Sonne, zum Beispiel nachts.
Oder lässt zum Beispiel jetzt, wenn, also wenn es jetzt heißt, also dass es einen Überschallknall gab, lässt das nicht auch auf ein großes Objekt schließen?
Das ist die Frage, wo sie explodieren und wie groß sie allgemein sind.
Ja, klar.
Weil
Es
das, da
kommt darauf
ist.
an, wie tief eben dieses Objekt in die Atmosphäre eindringt und ob eben die Schallwelle den Boden erreicht oder nicht. Ja.
Ich denke mal.
Also ich hab jedenfalls letztens gedacht, also wo ich auch das englischsprachige SOT verfolgt habe, also die ja schon fast, also täglich, also kommt es einem schon vor, also Feuerballereignisse auflisten. Ich gedacht, uiuiui, da ist ganz schön was los da oben
Ja,
an unserem
definitiv.
Himmel.
Und diese Beweise dafür, dass eben sich vielleicht ein Kometenschwarm gerade auf dem Weg zu uns befindet oder wir uns durch einen Kometenschwarm bewegen, beziehen sich ja nicht nur auf die Erde. Pierre schreibt zum Beispiel in seinem Buch eben auch darüber, dass in unserem Sonnensystem die großen Planeten in den letzten Jahrzehnten extrem an Monden gewonnen haben. Und auch dort beschreibt er ziemlich eindrücklich und auch nachvollziehbar, dass es eben nicht auf die verbesserte Technologie zurückzuführen ist, dass eben mehr Monde entdeckt wurden. Ich glaube, vor ein paar Wochen wurden auch einige neue Monde entdeckt. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, um Jupiter neun neue Monde oder sowas. Also es scheint sich durch das ganze Sonnensystem zu ziehen, dass eben da immer mehr Objekte mit den Planeten
Interagieren.
interagieren. Ja.
Genau, und die großen Ereignisse sind zum einen, die wir jetzt von der Erde erlebt haben und beobachten konnten, sind zum Guska. Also es gab natürlich in der Vergangenheit viel, viel mehr. Und dann in der Neuzeit eher 1993 Shoemaker-Levy. Okay, da waren
Das
vielleicht
war
viele schon sehr jung,
ja.
weil ein Riesenkomet halt auf dem Jupiter runtergestürzt ist. Und das war damals auch sehr, sehr groß in den Medien vorhanden. Und das andere große Erlebnis, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist halt Tscheljabinsk, was man schon einmal angesprochen hat. Es war im Jahr 2013, glaube ich, im März gewesen. Wann war es genau?
Nee, nee, 15.
2013. 15.
15. Februar
Februar.
war es.
15. Februar 2013,
Ja.
oder? Richtig.
Das war dann wirklich das große Ereignis der Neuzeit, wo auch viele, viele Videos im Netz kursierten nachher von dieser
Die
Explosion.
Frage ist halt, ob dieses Ereignis so groß, also sagen wir mal, warum über dieses Ereignis so breit berichtet wurde, also nicht nur in Russland, sondern weltweit, vielleicht auf der Tatsache beruht, dass eben in Russland es gängig ist, dass eigentlich fast jedes Auto eine Kamera mit sich führt. Das heißt, viele dieser
Dashcams.
Dashcams nennt sich das. Also, weil ich glaube, die Russen haben einfach Angst, dass das Auto gestohlen wird und deswegen haben die halt die Dashcams da. Und dadurch ist es halt gelungen, dieses Phänomen von sehr vielen verschiedenen Gesichtspunkten aufzunehmen, sozusagen. Die Frage wäre, was wäre passiert, wenn das eben nicht der Fall wäre? Würden die Medien genauso darüber berichten wie heute? Und sind vielleicht ähnliche Ereignisse in den letzten Jahren haben über anderen Gebieten stattgefunden, wo eben diese Aufnahmen nicht da waren und deswegen auch nicht so darüber berichtet wurde?
Also
Genau zu diesen.
jedenfalls sind von dieser Sache also ziemlich viele Menschen also auch direkt betroffen worden. Anders als wie wenn er jetzt also über einem recht unbevölkerten Gebiet also runtergekommen wäre. Also es sind über 1000 Menschen sollen wohl verletzt worden sein, also durch die Auswirkungen der Druckwelle und auch herumfliegende Glassplitter, weil durch die Druckwelle, die der Meteor ausgelöst hat, sind also sehr viele Scheiben zu Bruch gegangen. Oder auch durch umfallende Aktenschränke oder was auch immer, oder Sachen in irgendwelchen Lagern oder andere Gegenstände und so weiter. Es sind jedenfalls sehr viele Menschen also betroffen gewesen von dieser Geschichte
Richtig,
direkt.
ja.
Und man nimmt halt an, dass das ein größerer Brocken von circa 20 Metern waren, der über Tscheljabinsk niedergegangen ist. Und die zur Stärke, was hatte ich Ihnen vorhin gesagt, das war.
510 Kilotonnen, glaube ich. Aber da, auch dort sind die Schätzungen gehen sehr, sehr weit auseinander. Also manche sagen, es ist weniger, manche sagen, es ist deutlich mehr. Aber man kann schon sagen, dass es auch eine Atombombe, mindestens einer, vielleicht nahe kommt. Das ist natürlich auch die Frage, in welcher Höhe
Ich glaube,
dieser.
der Hiroshima-Bombe haben sie. Also sie haben
Ja,
gesagt, also die
sowas. Ja.
Einsch also ich habe gelesen in einem Artikel, dass die Einschlagwucht bei ungefähr 500 Kilotonnen TNT, was auch immer TNT bedeutet, lag.
Sprengstoff. Ja.
Okay.
Ja. Und
Und
nahezu
das
die
sei die
40-fache
fast.
Sprengkraft von der Hiroshima-Bombe hatte.
Bingo.
Die 40-fache.
Ja.
Das kann man
Ja,
gerne nochmal
genau.
wiederholen. Die
Ah,
40-fache.
das ist Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt.
Und es handelt sich immer noch um ein ziemlich kleines Objekt.
20 Meter, wie gesagt, nur 20 Meter.
20 Meter und dann wirklich dann so solche Auswirkungen.
Ich habe dazu halt auch so ein Explosionsvideo von Tscheljabinsk. Am besten die Lautsprecher ein bisschen leiser stellen, weil das wirklich ein Riesenknall ist. Also seid gewarnt.
Hier сгорел там, да?
Вот тут.
Но. Genau.
Das war nur das.
Das war nur das.
Im Video, ich glaube in dem Video und im anderen Video, wo das aufgenommen wurde, hört man eben danach auch noch, ich glaube für eine Minute lang, viele kleinere
Kann ich
Explosionen,
auch noch abspielen?
die auch ziemlich laut sind.
Okay, ich spiele mal weiter.
А что думаешь, может, спутник к тому? Уже же падал, а не скажешь.
Gut, das war jetzt eine extra Musikanlage.
Und danach hat er eine Rockband gespielt.
Ja, danach hat sofort eine Rockband gespielt. Genau, also das Ding oder dieser Himmelskörper ist halt zerbrochen, ein kleinerer Teil, und dieses ist dann auch noch zusätzlich explodiert. Deswegen hört man halt noch diese kleineren Knalle. Und wie gesagt, es sind halt über 1000 Menschen verletzt worden, viele Scheiben gingen zu Bruch, und gerade heutzutage muss ich mir überlegen, angenommen, so ein Ding explodiert über New York oder Berlin, wie viel Glas es da heutzutage gibt. Also möchte ich mir nicht ausmalen, wie viele Verletzte es da einfach geben
Oder
könnte.
es explodiert einfach ein bisschen tiefer am Boden, was es dann auslesen würde, dann wäre es wahrscheinlich eher vergleichbar mit so einem Tunguska-Ereignis.
Das wäre durchaus möglich.
Oh.
Ich glaube, so eine entscheidende Frage ist natürlich, ja, warum kommen denn diese Dinge überhaupt runter? Warum hat das vielleicht eine symbolische Bedeutung oder so? Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, gerade nach dem Tunguska-Ereignis 1918 sind halt viele politische Dinge geschehen. Erster Weltkrieg ist ja, war damals ein Riesending, sind viele Menschen ums Leben gekommen, dann die russische Revolution und
Und kurz danach der Zweite Weltkrieg.
ja,
Ja.
natürlich muss man halt auch sehen, dass, okay, wir Menschen leben vielleicht jetzt so ungefähr 100 Jahre. So einen ganz groben Schnitt, und man muss halt auch beachten, dass der Kosmos halt eine viel größere Zeitspanne hat und das halt dann trotzdem eigentlich nichts ist, diese 10, 20 Jahre, was da geschehen ist. Nach Tunguska zum Beispiel.
Also es könnte durchaus sein, dass viele dieser Meteorströme eben in Zyklen sich befinden, die eben vielleicht ein paar hundert Jahre andauern. Also Zyklen, mit Zyklen meine ich Umlaufbahnen, die vielleicht ein paar hundert Jahre brauchen, bis sie wieder am gleichen, Anführungszeichen, am gleichen Punkt sind. Und dann gibt es vielleicht noch größere Zyklen von mehreren tausend Jahren, die dann die Erde durchlebt. Das heißt, unsere gesamte Geschichte hindurch könnte eben durch diese Meteoreinschläge extrem geprägt worden sein. und vielleicht sogar vor unserer offiziellen Geschichtsschreibung, die ungefähr, sagen wir mal, vor 5000 Jahren damit begonnen hat, dass der Mensch die ersten großen Zivilisationen erschaffen hat rund um den Globus und dass eben davor vielleicht auch eine andere Zivilisation existiert hat, die eben durch solche Ereignisse ausgelöscht wurde.
Mhm. Ja. Zum Beispiel vom Kommentator kommt gerade, dass die sogenannte Younger Dryas Impact Hypothesis, dass es da also schrotartig über der nordamerikanischen Eiskappe Merge Himmelskörper näher gegangen sind. Also viele kleine oder halt zersprengt wurde und die halt dann großen Kataklysmus ausgelöst haben.
Ja, also groß ist fast ein bisschen untertrieben. Was damals mit ziemlicher Sicherheit inzwischen geschehen ist, ist ein Ausmaß, das wirklich biblische Ausmaße hat. Und wenn man sich die Berichte rund um die Welt über biblische, also Riesenfluten anschaut, dann könnte sich wirklich auf diese Zeit bezogen haben, in dem eben ein großer Komet höchstwahrscheinlich über der Erde fragmentiert ist, also auseinandergebrochen ist und an mindestens 5 Stellen, zumeist, also die meisten davon, glaube ich, in der Nordhalbkugel eingeschlagen sind und eben in Amerika zum Beispiel höchstwahrscheinlich extrem starke Fluten ausgelöst haben. Mhm. Weil ich glaube, ein Brocken ist vielleicht höchstwahrscheinlich eben auf diese Eisdecke, die noch da war von der letzten Eiszeit getroffen. Und wir sprechen hier also von Wellen, die mehrere hundert Meter hoch waren, die dann über fast den ganzen Kontinent in Amerika geschwappt sind. Ja.
Also biblische Ausmaße, kann man so sagen.
Ja, definitiv.
Ja, ja, und diese Flutmythen, also die haben sich ja weltweit wirklich gehalten, oder beziehungsweise diese Ereignissen in Mythenform. Und es gibt auch, das wollte ich auch noch also einbringen, gerade jetzt auch sehr in buddhistischen und hinduistischen Traditionen, also diese zyklische Vernichtung und Erneuerung der Welt, also Vernichtung durch Feuer und Wasser. Ja, und das zyklisch. Ja. Und
die andere Theorie von Pierre Lescoton ist halt auch, dass halt diese ganzen Himmelskörper, umso mehr die halt bei uns mit auftreten, natürlich auch andere Effekte haben. Zum einen mit auf die Sonne, kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit Nemesis was zu tun hat, aber lassen wir erstmal kurz außen vor, dass halt auch Vulkanaktivität ansteigt und halt auch Erdbeben. Dass sich diese ganzen Körper bedingen, halt einfach aus der Perspektive eines elektrischen Universums. Dass es einfach Veränderungen gibt.
Könntest du mal die Sache mit Nemesis erklären?
Also ich kann es jetzt gerade nicht aus.
Also bei Nemesis handelt es sich um ein hypothetisches Objekt, das sich in unserem Sonnensystem oder beziehungsweise im größeren Umfeld unseres Sonnensystems befinden soll, nach Berechnungen von einigen Astronomen, die eben gesehen haben, dass sich die Umlaufbahn der Planeten seltsam verhalten an bestimmten Stellen. Und da gehen also ziemlich viele Astronomen eben davon aus, dass sowas wie ein Brown Dwarf, wie übersetzt man das am besten?
Brauner Zwerg,
genau.
Den man nicht sieht.
Ein brauner Zwerg, also eine kleine Sonne sozusagen, als Teil unseres Sonnensystems existiert. Mhm. Und in unserem Universum ist es halt so, dass die meisten Sonnen eben ein Binary-System sind, also ein Doppelsternsystem. Und man geht halt davon aus, dass vielleicht das in unserem Sonnensystem auch der Fall ist und dass eben eine zweite Sonne existiert, die eben mit der Sonne, mit unserer eigentlichen Sonne interagiert und nicht nur mit dieser Sonne, sondern vielleicht eben auch Kometen in das innere Sonnensystem befördert an bestimmten Zeiten, wenn eben diese kleine Sonne sich der anderen Sonne nähert.
Sozusagen. Und das ist natürlich alles relativ. Wir wissen nicht, wie stark diese Kräfte sind. Es kann vielleicht 100.000 Millionen Kilometer weit weg sein, diese Sonne, und trotzdem beeinflusst sie.
Ja, also man kann hier auch schon, wie gesagt, das können auch Lichtjahre sein. Ja. Aber das ist halt im Maßstab von Sonnensystemen so, dass eben die meisten Binary Stars, die können auch mal ein Lichtjahr oder so entfernt sein vom eigentlichen Mutterstern in Anführungszeichen.
Und dann muss man halt auch dazu sagen, warum es halt Objekte in unser Sonnensystem reinschleudern kann. Da existiert halt die Theorie der Oortschen Wolke, die halt eine riesige Wolke außer voller
Asteroiden,
Asteroiden ist.
Kometen
Ja.
und Meteoren.
Und wenn natürlich jetzt, angenommen, jetzt einfach so eine Sonne weit weg entfernt hat, unser Sonnensystem mehr oder weniger streift, in Anführungsstrichen, können halt diese Objekte in Bewegung gesetzt werden und natürlich dann ihren Weg in unser System hineinfinden. Was letzten Endes vielleicht sogar schon passiert, wenn wir halt, wie wir vor uns gerade gehört haben, einfach, dass es halt immer mehr Monde um Jupiter gibt und andere Planeten und halt immer mehr Sichtung gibt, dass halt etwas in Bewegung gesetzt wird, ein riesiges System. Ja. Also schon etwas bedrohlich, der Gedanke. Aber vielleicht auf den Punkt zurückzukommen, warum das geschieht, das spricht jetzt vor allen Dingen Lauren Jacek an in ihrem Artikel, auf dem diese Show auch übrigens basiert, dass eben in diesem Zusammenhang Psychopathen sehr viel damit zu tun haben. Und Psychopathen, wie wir es in vielen anderen Shows schon erzählt haben, sind halt Menschen ohne Gewissen, die gerne die höchsten Machtpositionen anstreben, so als halt Politiker zum Beispiel, und vielleicht können wir sagen Bush, Hitler, jetzt mal das grobe Beispiel, die halt wirklich die Menschheit an den Rand der Zerstörung gebracht haben, also nur durch diese Menschen. Und dass das Universum versucht hat, dieses System auszugleichen, diese, vielleicht kann man das so beschreiben, diese Psychopathen halt zu beseitigen, weil die machen wirklich das ursprüngliche Leben, dass man halt miteinander zusammenarbeitet, dass man zusammenhält, das machen die Psychopathen kaputt und das hat versucht, das Universum das hat mit Hilfe von Kometen auszugleichen. Also jetzt wirklich sehr simplistisch erklärt.
Ja, das ist so auch die Idee, also eines sozusagen also intelligenten Universums, was also in unserem Weltbild sonst bis jetzt, was ja in unserer Gesellschaft propagiert wird, also keinen großen Stellenwert hat, also weil das Universum, das wird eben als Teil von Materie gesehen und Materie wird als etwas angesehen, was überhaupt keinen Funken von Bewusstsein besitzen kann. Ja,
Das
und
also die eigentliche Grundidee hinter diesen Zerstörungen, dass eben der Mensch oder sagen wir mal Zivilisationen eben solche Katastrophen anziehen können. Und die Sache mit der Psychopathie ist eben so, dass eine bestimmte Prozentzahl in der Bevölkerung an Menschen in Anführungszeichen existiert, die eben kein Gewissen haben, die einfach ohne Rücksicht auf irgendjemand oder irgendetwas ihre Ziele durchsetzen wollen, die meistens auch ziemlich, wie soll man das ausdrücken,
unmenschlich.
unmenschlich sind. Genau, und
Ja, klar, weil, ja,
also ich würde
genau.
sagen, so wie ich das verstanden habe, ist es nicht unbedingt die Psychopathie, die damit ausgelöscht werden soll. Oder nicht, das ist falsch ausgedrückt, nicht ausgelöscht werden soll, sondern einfach die Reaktion der Normalbevölkerung, also der Zivilisation, inwieweit diese Zivilisation einfach der Pornorogenese, wie es
Lobatschewski.
Lobatschewski schreibt, verfallen ist. Also der, wie erklärt man das am besten?
Also das ist das
Also
also
Psychopathen sind eine Macht und die beeinflussen halt durch ihr Tun und Handeln den Rest der Gesellschaft. Und die Gesellschaft, jetzt grob gesagt, übernimmt dieselben Weltbilder wie der Psychopath. Das heißt, alles gerät ins Wanken. Ursprüngliche Werte wie halt Zusammenhalt existieren halt nicht mehr. Wenn man jetzt,
Jeder denkt an sich.
jeder denkt an sich, was wir heutzutage ja wirklich in allen möglichen Bereichen sehen, von Wirtschaft bis Privatleben sozusagen. Es halt nur noch jeder ja, an sich denkt.
So,
Ja.
sozusagen Zusammenspiel zweier Kräfte innerhalb der menschlichen Bevölkerung. Und wenn sich die große Mehrheit der Normalbevölkerung, die eben Gewissen hat und vielleicht kann man es auch so ausdrücken, eine Seele besitzt, wenn die sich einfach gehen lässt sozusagen und eben keinen höheren Werten mehr versucht nachzugehen, sondern für, sagen wir mal, kurzfristige Belohnungen, zum Beispiel, ja.
Ja, und zwar in der Form, als gäbe es überhaupt keinen Morgen. Also es wird weder Zukunft noch Vergangenheit dabei im Blick behalten. Es zählt dann nur, das soll jetzt direkt, die haben irgendwas im Sinn für sich und das soll jetzt genau erreicht werden, so schnell wie
diesen
möglich.
Diesen Augenblick, ja, egal auf Kosten, egal welche, über welche Leichen sie dabei gehen. Genau, ja. Wir haben vom Kommentator kommen noch ein gutes metaphorisches Bild, dass man halt das Universum an sich wie ein Organismus sehen kann, natürlich auch die Erde. Und dieses Universum oder besitzt auch ein Immunsystem und Psychopathen könnte man als Krebsgeschwür bezeichnen. Und die Kometen, das deute ich jetzt mal weiter, sind sozusagen das Vitamin C. Die halt dann die Erde bombardieren, um wieder Reinigungsfaktor reinzubekommen. Mehr oder weniger.
Ja, das Problem ist, dass also wir als also die Menschen, die halt den Psychopathen glauben, schenken, sind ja dann auch, also wie infizierte Zellen, die dann auch diesen Krebs in sich tragen und verkrebst sind und dann eben genauso eher als Bedrohung angesehen werden. Und somit auch vom Universum, einfach weil die also dazu beitragen, also es geschehen zu lassen, dass dieses und dass dieses Gleichgewicht also so destabilisiert ist.
Also im Endeffekt reden wir hier über eine Veränderung des Gleichgewichts innerhalb der Gesamtbevölkerung der Menschheit sozusagen im Massenbewusstsein, dass sich eben extrem in eine Richtung bewegt, sagen wir mal in die negative Richtung, und dass eben der Kosmos irgendwie darauf reagiert. Und Psychopathen sind eben Teil dieser gesamten Menschheit und es ist halt die Frage, was der Rest der Menschheit macht damit und vielleicht auch ein bisschen die Eigenverantwortung von jedem Mensch und von der Gesellschaft als Ganzes vielleicht darauf auch einen Einfluss hat.
Ja, also inwieweit auch das Bewusstsein, also der, ich sag jetzt mal, der nicht pathologischen Massen an Menschen, also eine Auswirkung auch hat und das anziehen könnte.
Genau.
Das Ganze. Da war nämlich, jetzt sind, hatte ich auch also letztens was gelesen, also darüber, dass es halt eben auch also Mutmaßungen also gibt, dass die unterdrückten Sachen, also das, was Menschen halt nicht ausleben können, weil sie unterdrückt werden, zum Beispiel von Psychopathen, dass das sozusagen in die Erde geleitet wird und die das dann halt ausagiert für die Menschen oder auch der Kosmos dann im größeren Sinne. Also da wurde ein Beispiel gebracht, dass also 35 Jahre oder nee, mehr als 35 Jahre nach einem großen Erdbeben in Mexiko, also wurde der also vielen Toten, also die dabei, also als die es dabei gegeben haben, gedacht, dass es hat 1985 stattgefunden und am 19. September 1985. Und da gab es dann ein großes Gedenken, das war letztes Jahr, glaube ich, gewesen, also am 19. September 2017. Und genau da gab es dann auch wieder in diesem Bereich, auch wo dann dieses große Gedenken stattfand, also auch wieder so ein Erdbeben. In einem ähnlich großen Ausmaß.
Man könnte vielleicht davon sprechen, dass das Universum der Menschheit als Ganzes vielleicht ein Zeichen sendet. Und wenn dieses Zeichen, zum Beispiel jetzt in Chelyabinsk im Jahr 2013, wenn das eben von der Menschheit nicht so aufgenommen wird, wie das Zeichen eigentlich sein sollte, dann zieht es vielleicht dann noch mehr diese Objekte an. Das ist einfach ein Zeichen vielleicht zum Aufwachen. Also es gibt mehr als dein Computer, es gibt mehr als dein Handy. Schau mal in den Himmel, wenn du dich nicht so verhältst, wie du dich als Mensch verhalten solltest und vielleicht ein bisschen höhere Werte anstrebst, dass das vielleicht einen direkten Effekt darauf hat, wie das Universum darauf reagiert.
Ich habe hier noch ein kurzes Zitat. Ich hoffe, ich erwische es richtig. Ich lese es kurz vor. Noch nie war unsere Zukunft so unvorhersehbar, noch nie waren wir so sehr von politischen Einflüssen abhängig, denen man jedoch nicht trauen kann. weil sie nicht den Regeln des gesunden Menschenverstandes oder des Gemeinwohls folgen. Einflüsse, die wie reiner Wahnsinn aussehen, wenn man sie nach den Maßstäben anderer Jahrhunderte beurteilt. Es ist, als ob sich die Menschheit in zwei Stücke geteilt hat. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die an die unbegrenzte Macht eines Menschen glauben. In Klammern, sie denken, alles sei möglich, wenn man nur die Massen entsprechend organisiert. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, für die ihre eigene Machtlosigkeit die Haupterfahrung ihres Lebens geworden ist. Das Zitat stammt von Hannah Arendt und wohlgemerkt, das hat sie im Jahr 1950 geschrieben. Also das heißt, eine lange Zeit zurück, und die Worte kann man heute immer noch mal wiedergeben oder genauso wiedergeben, weil es immer noch so ein Chaos ist, sage ich mal, und eigentlich noch viel schlimmer ist. Wohlgemerkt, okay, es war natürlich in der Nachkriegszeit, da war natürlich viel zerstört worden, aber diese Worte treffen nach wie vor kurz ja auch zu.
Um vielleicht nochmal auf das Thema einzugehen, wie diese Anziehungskraft genau vonstatten gehen könnte, kann man nochmal das Buch von Pierre erwähnen, in dem er eben versucht, auf wissenschaftliche Art zu erklären, wie Menschen bestimmte Dinge anziehen können. Wir sprechen hier jetzt von Phänomenen, die in der offiziellen Mainstream-Wissenschaft eben nicht gern gesehen sind, wie zum Beispiel Telepathie, Psychokinese und diese Art von Einflüssen, die eben bewiesen wurden, auch wenn es den Anschein hat, dass es nicht der Fall ist. Und dass eben Menschen, wenn sie sozusagen unterbewusst andere Ziele verfolgen, als sie bewusst angeben, dass sie verfolgen, dass eben Konflikt entsteht und dass eine Person, wenn sie jetzt zum Beispiel will, zum Beispiel will, dass sich eine bestimmte Zahl öfters wiederholt in der Maschine, also in einem Zufallsgenerator, wenn diese Person dann versucht, diesen Zufallsgenerator zu beeinflussen, indem sie denkt, ich will jetzt, dass mehr Einsen erscheinen, zum Beispiel, dass dann das genaue Gegenteil der Fall ist, dass dann die Maschine im gegenteilig reagiert zu dem Wunsch, was die Person oberflächlich ausdrückt, was sie hat, sozusagen. Und Pierre führt es dann weiter, dass eben zum Beispiel Ehepaare, also spricht jetzt hier von Mann und Frau zum Beispiel, dass die einen viel größeren Effekt auf solche Maschinen ausüben können als zum Beispiel eine Person. Das heißt, wenn wir jetzt die gesamte Menschheit eben als System betrachten oder als eine Gemeinschaft, dann hat die wahrscheinlich einen viel größeren Effekt auf unvorhersehbare Dinge als eine einzelne Person.
Und da könnte man vielleicht sagen, gerade gab es ja viele diese Meditationsgruppen weltweit, die für den Frieden meditiert haben und so weiter, dass die am Ende vielleicht sogar das Gegenteil
Richtig, ja.
erreicht haben. Gab es viele solche Aktionen damals, gerade zum Irak, glaube ich, 2003 und so weiter und so fort. Und es ist halt, glaube ich, das, was wir versuchen, aufs Sotternetz rüberzubringen, dass wir einfach die Zeichen so sehen sollen, wie sie wirklich sind, mit der Realität zu befassen. Jetzt nicht in Wunschdenken zu verfallen, ja, es könnte ja auch so sein oder so, sondern so die Realität zu sehen, wie sie einfach ist. So hart, wie es manchmal ist.
Ja, ich glaube, was auch ausgeblendet wird, also wenn man erstmal mit harter Realität konfrontiert wird, dass es auch selbst da die Möglichkeiten gibt, also für diese Probleme auch Lösungen zu finden oder Möglichkeiten zu finden, also zumindest damit umzugehen besser. Das geht, denke ich mal, wirklich nur, wenn man es wirklich auch so klar wie möglich sieht, weil dann kann man auch also die bestmöglichen Wege finden, damit klarzukommen.
Definitiv. Ich denke mal, auch ein wichtiger Punkt ist gerade der Titel, der gewählt wurde, und das Ende der Welt ist natürlich jetzt ziemlich extrem ausgedrückt, weil man muss sich halt auch einfach überlegen, selbst wenn es jetzt zu einem Ereignis wieder kommen sollte, was weiß ich, in wie vielen Jahren, es enden, die Welt wird niemals enden, kann man so sagen. Oder nee, es ist einfach so, das Leben geht trotzdem noch weiter. Die Frage ist halt nur, wie geht es mit
die uns? Die Tatsache um? Ist einfach, dass der Mensch immer noch ein sehr kleiner Bestandteil der Erde ist. Also die Erde selber wird wahrscheinlich immer oder für sehr lange Zeit schaffen, voranzukommen, aber der Mensch ist halt ein relativ kleiner Bestandteil der Erde und der kann eben auch mal schnell ausgelöscht werden oder signifikant reduziert werden, wenn, wenn eben die gesamte Gesellschaft in einer Situation ist, wo eben das Chaos sozusagen herrscht und niemand mehr irgendwie irgendwelche höheren Werte anstrebt.
Ja. Im Kommentar hat noch geschrieben, dass halt auch dieses ganze Handeln, was halt in der Gesellschaft passiert, da eigentlich auch vielleicht auch irgendwo ein kollektives Unterbewusstsein ist oder hat,
letztendlich,
wie man halt handelt und ja, das halt alles irgendwie passiert, könnte man vielleicht
auch sagen. Ich weiß nicht den Namen des Autors, aber er bezieht sich da wahrscheinlich auf das morphogenetische Feld.
Könnte sein.
Von einem Wissenschaftler, der da, ich glaube, mehrere Bücher drüber geschrieben hat, dass eben sich bestimmte Lebewesen auf, ich glaube, er bezieht sich jetzt zum Beispiel auf Ratten oder so, ich weiß nicht genau, auf was er sich da bezieht. Auf jeden Fall, dass man Studien durchgeführt hat, dass zum Beispiel Ratten auf der einen Seite der Welt irgendwas gelernt haben und dass dann plötzlich nach einer gewissen Zeit auf der anderen Seite der Welt die anderen Ratten genau diese Aufgabe viel besser lösen können. Was dafür sprechen könnte, dass eben sowas wie ein Informationsfeld existiert, in das alles eingespeist wird, was das Individuum macht und dass das dann eben Einfluss auf den Rest des Feldes hat. Und je nachdem, wie man selbst ausgestattet ist, wie viel man weiß, wie viel sich vielleicht auch selbst mit seinen negativen Seiten auseinandergesetzt hat, dass man eben anfälliger dafür ist oder weniger anfällig dafür ist, wie eben das morphogenetische Feld auf einen einwirkt.
Kommentator kommt Rupert Sheldrake, kann das sein?
Rupert Sheldrake, genau, so heißt er. Wissenschaftler.
Genau, Informationstheorie hat er, beschreibt auch Pierre sehr gut in seinem Buch. Wie halt, es ist, man kann halt nicht sagen, also gerade wenn es um diesen Klimawandel geht, ist der Mensch absolut keine Schuld. Das kann man nicht sagen. Aber es ist halt viel komplexer, als es, wie es dargestellt wird.
Ist alles viel, viel komplexer und man hat ja am Anfang nicht vom Klimawandel geredet, jetzt redet jeder vom Klimawandel, sondern am Anfang hat man ja von der Klimaerwärmung geredet. Und inzwischen haben, glaube ich, viele Menschen und viele Autoren auch in Mainstream-Medien festgestellt, dass eben Klimaerwärmung irgendwie nicht ganz zu dem passt, was draußen passiert, weil eben...
Außer einige sehr starke Hardliner.
Ja, genau. Wie zum Beispiel Al Gore. Zum Beispiel. Und wie gesagt, dieser Begriff hat sich dann langsam und heimlich zu Klimaveränderung verändert, um eben die Menschen vergessen zu lassen, dass es eben eigentlich am Anfang hieß, dass der Mensch die Erderwärmung verursacht durch seinen CO2-Ausstoß und dass das eben die Erde erwärmt.
Ja. Und der Grund, warum die das gemacht haben, ist auch damals wie die Kirchen, ja, haben wirklich die Kirchen so gemacht, die haben diese Naturereignisse für sich genutzt, um die Menschen wieder in eine Linie zu bringen, damit sie denn besser gehorchen. Weil wenn dieses Wissen einfach viel bekannter wird, dass es einfach eine Gefahr außerhalb von uns Menschen gibt, Kometen oder Naturkatastrophen und Menschen sich auch darauf vorbereiten würden, würden sie halt viel mehr wieder zusammenarbeiten. Aber diese Psychopathen, das heißt halt auch in der Kirche zum Beispiel, damals, die haben dieses Wissen für sich ausgenutzt und halt auch verschleiert. Haben es dann gedeutet, das ist ein Himmelszeichen, wir müssen in den Krieg ziehen und so weiter und so fort. Und das ist halt das Schlimme daran.
Wobei man hier betonen muss, dass das nicht immer bewusst oder wahrscheinlich nie bewusst passiert von Menschen dieser Art, sondern dass die eben unterbewusst spüren, dass eben vielleicht teilweise wissen das vielleicht einige Leute in diesen höheren Kreisen, aber zumeist passiert das eben unterbewusst, weil eben die Bevölkerung, wenn sie eben merkt, dass der Mensch nicht unter Kontrolle, die Natur nicht unter Kontrolle hat und dass eben Dinge passieren, von dem über die der Mensch überhaupt keine Kontrolle hat, dass diese Menschen sich dann gegen die Regierung wenden und gegen die Machthaber sozusagen wenden und sozusagen nicht zufrieden sind mit der Führung, wie diese Führung die Gesellschaft behandelt. Und wenn diese Führung zum Beispiel Kriege anfängt ohne Ende oder versucht auf der ganzen Welt Regierungsumstürze durchzuführen, dann steigt eben auch die Gefahr für diese Leute, die diese Kriege anzetteln, angesichts der Bevölkerung, dass die Bevölkerung vielleicht irgendwann sagt, ja, der große König muss weg, der Kopf muss ab. Ja. Und das scheint eine tiefe Angst in diesen Personen zu sein und
dem wollen sie
halt entgegenwirken.
Wahrscheinlich ist das sogar auch evolutionär begründet, weil ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob das sogar auch mal der Jordan Peterson gesagt hat, also über den wir ja auch mal eine Show gemacht haben, über seine also 12 Lebensregeln, dass also ein Alpha, also dass Affen in Rudeln auch organisiert sind und einen Anführer haben, also der das Alpha-Tier ist, und wenn der eine Tyrannei ausübt über das Rudel, dann stürzen die anderen Affen ihn sozusagen, also richtig, sie ja. töten ihn.
Genau. Und zumeist ist ja der Alpha-Affe der Stärkste, der Mächtigste, also der hat die meisten Muskeln, aber es kann halt auch sein, dass ein paar Affen drunter im Hierarchiesystem, die weniger stark sind, sich dann eben zusammentun und dann gemeinsam den Alpha-Affen den bösen Alpha-Affen, wenn er böse ist, umbringen.
Mhm. Ja, wenn eine Gefahr für das ganze Rudel darstellt.
Mhm. Und die Sache, die ich immer noch ziemlich kritisch sehe, ist halt vor allen Dingen zum einen, dass wir halt, wie viele Menschen denken, gerade halt die Eliten, dass wir das Wetter kontrollieren können, und da hängen halt dann immer noch diese Verschwörungstheorien mit zusammen, dass halt Wetterwaffen eingesetzt werden. Sei es zum Beispiel jetzt die Brände in Kalifornien, da wurden energiegelenkte Waffen eingesetzt und so weiter, was absoluter. Natürlich wird es solche Waffen geben, definitiv, bloß die können nicht das ganze Ausmaß dieser ganzen Erdveränderung.
Interessanterweise sind eben solche abstrusen Verschwörungstheorien eben in den letzten Jahren auch, haben irgendwie an Fahrt zugenommen. Dass eben fast jedes Ereignis, was stattfindet, vor allem wenn es sich um Ereignis handelt, das eindeutig von der Erde ausgelöst wird, also von Erdveränderungen, sagen wir es mal, dass dann immer mehr Leute sofort die Schlussfolgerung ziehen, ja, das war die Regierung oder das war irgendeine Geheimorganisation, die mit ihren Waffen irgendeine bestimmte Region angegriffen hat. Und das scheint auch wieder ein Zeichen der Zeit zu sein, dass eben immer mehr Menschen fühlen, dass da etwas vor sich geht, aber sie wollen den sicheren Weg wählen und eben daran denken oder daran glauben, dass man noch was machen kann, dass man über diese Situation, wenn es von Menschen verursacht ist, wenn man jetzt behauptet, diese Feuer in Kalifornien wurden von einer Waffe ausgelöst, die irgendeine Geheimorganisation, ein Militär zur Verfügung hat. Wenn man davon ausgeht, dann ist man fühlt man sich sicherer, weil es eben ein Mensch ist, und diesen Mensch kann man zur Not dann auch
weil man einfach, man kann es kontrollieren oder man könnte es kontrollieren, und halt das Universum kann man halt nicht kontrollieren. Das ist halt einfach der Punkt. Man kann halt nur die Zeichen lesen, mehr oder weniger, und halt danach handeln, wie sich halt die Zeichen repräsentieren, aber man kann nicht die volle Kontrolle ausüben.
Ja, und viele Menschen scheinen diesen Impuls zu spüren, da geht was vor sich, und beschuldigen dann halt automatisch sofort irgendeine menschliche Waffe dafür oder dergleichen, obwohl es vielleicht in den meisten Fällen wirklich Erdveränderungen sind, die viel größer sind als wir und von denen wir eigentlich, mit die wir eigentlich nicht besonders beeinflussen können.
Ja, na klar, wenn man, ich sag jetzt mal so, wenn Menschen ihr Leben halt ohne einen ganz konkreten Sinn leben und halt in ganz gewohnten Bahnen und mit ihren ganz gewohnten Ansichten, die sie haben. Also dann macht natürlich halt also die Tatsache, also oder die, also sich so etwas einzugestehen, das würde natürlich sehr große Angst machen, weil sie nicht wüssten, ja, was müssten sie denn tun?
Und von den Eliten werden sie halt nicht darauf hingewiesen, sondern halt kauft lieber mehr, kauft noch mehr, führt euer Glück aus und das Wissen wird halt einfach nicht verbreitet, was halt
Ja.
wirklich wichtig wäre.
Ja, oder auch, also ich denke, von dem Gesichtspunkt aus ist es, denke ich, auch wichtig, dass der Mensch weiß, also wozu er hier ist und also welche Position er im Kosmos hat, was er hier zu tun hat. Also wenn das wirklich alles mit kosmischer Intelligenz zu tun hat, also wie wir jetzt hier auch besprochen haben, und jetzt weiß, okay, wie gehe ich jetzt in der Situation um? Was mache ich jetzt? Was ist eigentlich meine Aufgabe hier als Mensch in diesem Kosmos?
Ja.
Ja, das ist eine Lebensaufgabe, definitiv, und verändert sich halt immer wieder.
Ja.
Das ist halt das Herausfordernde. Es gibt halt keine Stabilität oder wie man halt sagt. So schön sagt, man hält halt nicht seinen Fuß zweimal in denselben Fluss hinein. Es ist immer Veränderung, die halt einem entgegenkommt in jedem Bereich des Lebens.
Das stimmt. Veränderung ist das Einzige, was sicher ist.
Ja, definitiv. Und das ist halt schwer, aber das sind halt, denke ich mal, ganz wichtige Lektionen, die man halt lernen kann. Und ja.
Genau. Also sich auch einzustellen auf Dinge, die auch mit diesen ganzen Veränderungen, also die halt durch diese ganzen kosmischen Dinge also auf uns zukommen. Also damit umzugehen, also sich auch darauf einzustellen vor allem. Genau, und ich meine, also Menschen sind ja auch, wurde ja auch in dem Artikel, also von der Laura Knight Jacek, also geschrieben, dass wenn keine Psychopathen da sind, also dass die Menschen dann trotzdem zwar auch von Kometenschwärmen betroffen worden sind, aber sie haben mehr wohl miteinander dann also kooperiert und haben geschaut, also wie sie also trotzdem wie sie miteinander arbeiten und dann dadurch fortbestehen können.
Genau, also es
Und
gab
durch
halt, Laura beschreibt es halt auch in den Artikeln, dass es halt einfach Zeiten gab, wo halt einfach die Frau respektvoll angesehen wurde und halt wirklich ein gutes Zusammenleben war zwischen Mann und Frau und nicht heutzutage die kranken Feministinnen, die wirklich das ganze Gegenteil einer Frau sind, sage ich jetzt mal. Und das hat einfach ein gutes Zusammenleben da war. Bis halt dann irgendwann der Psychopath kam und dann ja, sah es halt ganz anders aus.
Aber ich denke, der Punkt, der auch Laura Nadjeck anspricht und auch Pierre, ist eben, dass es wahrscheinlich einen Grund dafür gibt, warum in bestimmten Zeiten eben so viel Macht von, sagen wir jetzt mal, Psychopathen aus geübt wird und warum das so viel Einfluss auf die Bevölkerung hat und dass diese Gründe, man kann die Gründe nicht alle auf den Psychopathen schieben, sondern vielleicht eben auch auf die Lessons,
Lektion.
die Lektion.
die Lektion des einzelnen Menschen und vielleicht ganzer Bevölkerungsgruppen, die eben was lernen sollen hier auf dieser Erde und eben vielleicht in diesem Moment eben eine harte Lektion lernen müssen. Weil also ein bisschen Eigeninitiative zeigen und ja.
Es ist halt die beste Chance, was über sich selbst zu lernen. Also gerade selbst so schlecht wie die Psychopathen sind, man hat die beste Chance jetzt hier sehr, sehr viel zu lernen. Also mit Hilfe der Idioten, sag ich mal. Oder dank der
Ja,
Idioten.
und wie man trotzdem also sich zusammenfindet und zusammenarbeitet und etwas auf die Beine stellt und weitergibt, also was jetzt jenseits von den Psychopathen ist. Also dass man was, also während Psychopathen ja eher also was Destruktives an sich haben, weil sie vor allem alles für sich selber nur wollen und wirklich über Leichen gehen, also haben eben nicht Psychopathen das Potenzial, wenn sie miteinander zusammenarbeiten, wirklich was Konstruktives auf die Beine zu stellen. Also ohne sich jetzt direkt auf die Psychopathen dabei zu konzentrieren, also nicht gegen die Psychopathen direkt, sondern was Konstruktives für sich. Und es kann natürlich dann sein, dass das, was daraus entsteht, dass das dann eben auch, also Psychopathen, die an der Macht sind, dann dadurch mit aushebelt.
Man könnte es vielleicht auch als Test bezeichnen für die einzelne Person und für eine Gesellschaft als Ganzes und vielleicht für unsere Zivilisation, die eben getestet wird. Und es liegt an jeder einzelnen Person, ob sie eben diesen Impulsen nachgehen will, die der Psychopath verbreitet, die wir auch zum Teil haben, die jeder Mensch in sich hat, ob man sich eben auf die Seite des, jetzt mal ganz New Agey ausgesprochen, auf die Seite des Lichts begeben will oder auf die Seite der Dunkelheit.
Die dunkle Seite der Macht. Geh nicht zur dunklen
Ja.
Seite, Luke. Ohne Macht. Ja.
Ja, oder an was mich das eben auch denken lässt, so an dieses nimm deine Bürde und trag sie. Also das sagt ja auch der Jordan Peterson ziemlich viel. Muss man, also das, was einem, sage ich jetzt mal, also das, dass man das tut, was getan werden muss. Dass er erstmal sieht, was getan werden muss und dann tut auch und dann auch das tut, was getan werden muss. Also auch indem man sich zusammenschließt auch dabei.
Ja, wir sollten vielleicht hier an der Stelle nochmal betonen, dass wir hier nicht von irgendwelchen New Age-Ideen reden, wie Liebe und Licht, dass man sich jetzt irgendwo hinsetzt und versucht, die Welt zu verändern, indem man für Frieden betet oder was weiß ich,
Meditiert.
meditiert,
3 Stunden am Tag
sondern
mindestens.
es bezieht sich eigentlich auf den Gedanken der Arbeit an sich selbst, sozusagen, dass man eben in sich sieht, dass man viele destruktive Impulse hat und die auch vielleicht viel zu oft ausübt gegenüber anderen Menschen und dass man sich eben fortentwickeln sollte und höheren Werten anstrebt, sozusagen, die eben nicht diesen Impulsen folgen. Genau.
Ja,
Und
das.
was harte Arbeit ist im Gegensatz zu den New Age-Ideen, dass man sich einfach aus der Welt irgendwie rausschleichen kann und dann sich irgendwas ein Paradies vorstellt und dass das dann Wahrheit wird. Es ist harte Arbeit an sich selbst und an der Art und Weise, wie man vor allem mit seinen Mitmenschen umgeht.
Genau, und wenn wir halt so diese Sache mit dem New Age, was du angesprochen hast, haben, dass man sich dann nur ein Paradies vorstellt, dann würde ja wieder dieser Effekt eintreten,
Ja,
den du auch
genau das
vorhin erklärt
Gegenteil.
hast. War das nicht das mit dem, genau, mit dem morphogenetischen Feld, war das nicht das?
Genau.
Mit den schwarzen Zahlen, die man sich vorstellt, dann bekommt man weiße oder so.
Ja, solange man eben keine Arbeit an sich selbst durchführt und solche und profunde Erkenntnisse über sich selbst, über seine dunklen Seiten, über die Seiten, die vielleicht auch das Böse befördern könnten, hat, solange man das nicht hat und dann versucht, irgendwelche Liebe und Licht auszusenden, wird das wahrscheinlich genau das Gegenteil hervorrufen, was dann auf dich zukommt. Nicht nur auf dich, sondern auf die Menschheit,
Oder
sagen wir es mal so.
da hatte ich meine seltsame Anekdote gehört. Also jemand, der mit seinen, also eine Bekannte von mir, die mit ihrer Nachbarin überhaupt nicht klarkommt, und da ganz große Probleme hat, die ist auch kirchlich und die hat gebetet für diese Nachbarin und dann schien die Nachbarin irgendwie es nur noch schlimmer zu treiben. Und da habe ich dann mal gesagt, also die einfach nicht beachten, auch nicht für sie beten, weil das will sie nicht, vermutlich.
Ja. Und da
Und
sind wir
das
wieder
hat.
beim Thema des freien Willens. Also
Ja.
die Idee, dass man als Person den freien Willen von irgendjemand anders beeinflussen sollte, ist absolut fehl am Platz.
Das ist recht genau das Gegenteil.
Ja.
Okay, gut. Ich denke mal. Ja, wir haben Themen gut
Haben wir gut abgedeckt.
abgedeckt. Tunguska haben wir erklärt, Psychopathie, das Ende der Welt haben wir auch angesprochen, oder nicht direkt das Ende der Welt, und was es halt für Wege gibt, wie man besser leben könnte.
Ja, vielleicht
Ja.
erwähnen wir nochmal die Bücher, die man in diesem Bezug lesen kann, vielleicht auf Deutsch für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, weil im Englischen gibt es viel, viel mehr Bücher in diesem Bereich, aber im deutschen Bereich haben wir jetzt Die geheime Geschichte der Welt veröffentlicht von Laura Knight Jacek, Buch 1 und Buch 3. Mittlerweile in Buch 3 ist eben das Buch von Pierre Lescotron, das zusammen mit der Laura Knight Jacek geschrieben hat. Und da kann man vielleicht ein bisschen sich einlesen in diese Thematiken. Und wir sind auch dabei, ein neues Buch zu übersetzen im Moment. Und der Titel steht zwar noch nicht fest, aber das wird wahrscheinlich sowas wie Die Apokalypse, Kometen, Asteroiden und zyklische Katastrophen heißen. Also da wird auch nochmal dieses Tunguska-Ereignis genau aufgeschlüsselt und was damals geschehen ist, wie die Leute darüber berichtet haben und wie diese Region dort damals drunter gelitten hat.
Genau, ja. Und natürlich auch von John Peterson das Buch 12 Rules of Life. Mhm. Das heißt genauso auf Englisch, auch wenn es auf Deutsch ist. Es ist jetzt auch Ende Oktober rausgekommen. Kann man sehr empfehlen und mir stellen zusätzlich nochmal die Links rein, auch zu den Artikeln, worüber jetzt die Show basierte. Das heißt, könnt ihr dann nochmal reinklicken und euch die Bücher aussuchen. Und da wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen, bestimmt zu Dezember, auch noch einen Rabatt geben bei Pilo Rouge, wenn ihr dort die Bücher bestellen wollt.
Genau.
20% oder so, habe ich gehört. Und
25, glaube ich.
25. Mhm. Auf jeden Fall gibt es Rabatte, wer sich noch Bücher kaufen möchte oder halt vor allen Dingen für eure Liebsten vielleicht. Wäre das vielleicht eine gute Idee.
Und zu den Patterson-Buchen müssen wir vielleicht noch dazu sagen, der geht jetzt in die Richtung der Arbeit am Selbst, würde ich mal sagen, und bringt einfach 12 Grundregeln eigentlich auf, die der Mensch beherrschen sollte, wenn er das Zeug dazu hat und es auch machen will. Und das können wir schon fast sagen, das sind eigentlich auch 12 Grundpfeiler der Arbeit an sich selbst.
Ja, genau. Durch und durch empfehlen. Genau, dann vielen Dank an die ganzen Zuhörer und wir hören uns dann demnächst wieder mit einem spannenden Thema. Dann sage ich mal Tschüss.
Ciao.
Ciao.